Gut, Thema Backup und Restore. Worum es mir heute geht in dem Vortrag ist, dass ich nicht Backup-Tools vorstelle wie sonst, sondern Backup-Mechanismen und die Probleme bei Backups. Vor allem diesmal auch ganz deutlich, passt ganz deutlich das Wort Restore wieder drinnen, um eben das, dem nochmal Nachdruck zu verleihen, dass ein Backup immer aus einem Backup und einem Restore besteht. Fragen können zwischendurch gestellt werden oder am Ende oder später auch noch per E-Mail. Auf der letzten Folie findet ihr meine E-Mail-Adresse. Die erste Frage, wie üblich, möchte ich stellen. Wer macht Backups? Die Uhrzeit noch alle aufzählen, sehr gut. Wer glaubt, dass er seine Daten wiederherstellen kann aus dem Backup? Wer hat schon mal probiert? Gut, einerseits gut, viele haben es schon geschafft, andererseits negativ, viele haben es gebraucht. Gut, dann beginnen wir mal mit dem eigentlichen Thema. Von der Gliederung her, die klassischen Probleme im Restore sind mal die Probleme, die mir am häufigsten auffallen, die auch ehrlich gesagt mir am Anfang immer passiert sind. Man lernt aus Fehlern. Unter Planung möchte ich mehr oder weniger eine kleine Checklist geben, woran man denken sollte, wenn man einen Backup plant. Dann noch ein paar Worte zu den Backup-Methoden, wie man über Backups machen kann. Dann noch dazu, auf welchen Medien kann man das machen, Bänder, Festplatten. Konzepte betrifft dann Voll-Backups, inkrementelle Backups. Und Software werde ich nur ganz kurz anreißen, weil ich eben mehr über die Theorie reden möchte. Das wird dann eine kurze Liste sein, welche Software es gibt. Wobei die ist weitaus nicht vollständig. Es gibt sehr viele Backup- und Restore-Programme unter Linux. Sie sind auch oft recht gut dokumentiert. Man braucht nur danach suchen und schaut sich das Tool an, das einem am besten gefällt, laut der Beschreibung, und testet es einmal. Gut, warum Backups? Die Antwort war wahrscheinlich eben klar. Die nächsten Punkte sind eigentlich auch klar, werden aber oft vergessen, wenn man ein Backup plant oder implementiert. Natürlich nicht alle. Aber mindestens einer der Punkte wird immer ausgelassen. Auch von mir, weil auf der Folie fehlt nämlich Naturkatastrophen. Gehen wir uns einmal kurz durch, welche Fehler da entstehen. Hardware-Fehler ist klar, das können Festplatten sein, die kaputt gehen, das können ganze Festplatten-Arrays sein, die kaputt gehen, das kann auch ein Server sein, der entweder elektrisch beschädigt wird oder abbrennt oder durch Wasserschaden kaputt geht. Also alles Mögliche, was mit den Medien zu tun hat, auf denen man sichert. Beziehungsweise auch mit dem Backup-System selbst, das die Daten auf das Medium überträgt. Wenn dieser einen Hardware-Fehler hat, dann wird das Backup nicht mehr durchgeführt. Und wenn ich nicht weit genug gedacht habe, dann wäre ich nicht darüber verständigt. Dann, was wir auch alle kennen, ist unabsichtlich etwas löschen oder verändern. Ich habe auch noch aufgetrennt Benutzer und Admin, weil uns Admins passiert es auch, vor allem wenn wir irgendeinen Server konfigurieren. Wir sind immer unter Zeitdruck. Denkt nicht daran, dass wir die Konfigurationsdateien vielleicht noch schnell mal wegsichern, verändern was. Wollen es wieder rückgängig machen, weil wir haben die Änderung erst vor kurzem gemacht und wissen aber dann eigentlich nicht mehr, wie das genau vorher in der Config-Datei drinnen gestanden hat. Beabsichtigtes Löschen, Hacker oder auch eigene Mitarbeiter, die mal gerne schauen wollen, wie die Dateirechte sind, können Sie da löschen, was Sie nicht löschen dürfen. Gibt's alles. Fehler von Software fließt alles rein, was auch die Backup-Software selbst betrifft. Aber auch beispielsweise ein Office-Programm, das eine Datei speichert und beim Speichern die Datei schrottet. Fehler von Software betrifft aber auch, wenn wir jetzt von Linux reden, Kernel bzw. die Treiber für die Festplatten. Wenn da was schief geht, dann kann ich eventuell auch nicht auf meine Daten zugreifen. Betrifft auch, um es kurz noch anzuschneiden, bei RAID, dass es auch oft passieren kann, dass nicht nur eine Platte ausfällt bei einem RAID 5 und man keinen Schaden hat, sondern dass oft die zweite Platte bald hinterher folgt. Und das hatte ich selbst auch schon aufgrund von Softwarefehlern und nicht von Hardwarefehlern, dass der Linux-Kernel sich verabschiedet hat und weitere Platten aus dem Array rausgeworfen hat, weil die Timeouts, die IRQ-Timeouts von der einen Platte, die wirklich defekt war, ihn so verwirrt hat, dass er am besten gleich mehr oder weniger das ganze SSD-Subsystem abgeschossen hat. Diebstahl ist eigentlich einer der Punkte, der oft vergessen wird. was passiert, wenn meine Backups gestohlen werden? Das ist auch vor allem dann von Bedeutung, wenn ich eine Sicherung habe und die Sicherungsbänder, Sicherungs-CDs, Sicherungsfestplatten direkt auf dem Server liegen lasse. Das ist dann alles weg beim Diebstahl. Das heißt, ich habe dann meine Pflicht erfüllt, dass ich für das Backup gesorgt habe und das Restore hat vielleicht auch super funktioniert. Aber wenn keine Medien da sind, dann kann ich die Daten nicht retten. Warum Restore? Sicher auch schon öfter gehört, vermutlich aber auch nicht immer beherzigt, kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ein Backup und ein verifiziertes Restore ist wertlos. Das ist natürlich ziemlich provokant ausgedrückt, das ist der Worst Case. Aber andersrum, wenn ich ein Backup mache, ohne das Restore zu testen oder regelmäßig zu testen, habe ich gute Chancen, dass das Restore dann, wenn ich es wirklich brauche, vielleicht nicht mehr funktioniert. Also der Idealfall, dass alles, also dass ich das einmal einrichte, das ganze System, und 3 Jahre später das ohne Probleme wiederherstellen kann, das wäre schön, wenn das gehen würde, ja. Aber das Problem haben wir in anderen Bereichen der Systemadministration auch, dass das nicht so nach Wunsch läuft. Um auf die fehlerhaften Medien zurückzukommen, das findet man auch oft nur raus, wenn man die Medien wieder liest. Das kann durchaus passieren, dass man, während man auf die Medien draufschreibt, alles in Ordnung ist, mein Backup-Programm gibt mir keine Fehler, aber wenn ich später dann die Daten lesen will, ich Lesefehler habe von dem Medium. Und sowas kann ich erkennen, wenn ich ein Restore regelmäßig teste. Beispielsweise bei Bändern, so kann ich feststellen, wenn ich ein Band, mich für ein Band von einem Hersteller entschieden habe, also das ist wirklich so lang, wie er sagt, oder habe ich bereits nach zum Beispiel 5 Jahren Bänder dabei, wo ich die Daten nicht mehr wiederherstellen kann. Dann kann ich noch reagieren, dann kann ich sagen, okay, ich muss die Bänder austauschen. Wenn die Daten nicht mehr im Original verfügbar sind auf dem Server, von dem gesichert wird, dann kann ich eventuell noch von den alten Bändern auf neue sichern. Aber der wichtige Punkt ist, da kann ich noch reagieren. Wenn ich erst später draufkomme, wenn alle Bänder defekt sind, dann war das Backup wieder sinnlos. Und natürlich das erste Restore, nachdem ich eine Backup-Technologie implementiert habe, zeigt mir meine eigenen Fehler auf. Eventuell habe ich etwas übersehen, Flüchtigkeitsfehler. Eventuell verwende ich aber die Software auch das erste Mal, vielleicht das erste Mal im Produktivsystem. Das heißt, ich kann selber auch Fehler machen. Und mit dem Restore kann ich meine eigenen Fehler mal finden. Ob ich was vergessen habe, ob ich was berücksichtigen muss oder ob meine Daten vielleicht anders auf das Backup-Medium geschrieben werden müssen. So, jetzt nur ein paar Erfahrungswerte, was oft vorkommt. Eben gerade erwähnt, Daten nicht korrekt geschrieben. Das heißt, was über die Netzwerkverbindung geht oder auch über den internen Bus, kommt anders an, als es losgeschickt worden ist. Im schlimmsten Fall wird es vom Backup-Programm nicht gemeldet, weil es keine Rückmeldung bekommt. Datenträger defekt geworden, auch schon kurz angesprochen. Vor allem bei CD-Rollingen, DVD-Rollingen, sehr gefährlich, weil man weiß eigentlich nie, wie die Rohlinge produziert werden. Und wer etwas Heise und andere News-Ticker liest, hat sicher mitgekriegt, dass wir im Laufe der letzten 10 Jahre öfters Probleme waren mit Medien von gewissen Herstellern, dass die Datenträger innerhalb von wenigen Monaten oder Wochen nicht mehr lesbar waren, weil zum Beispiel die Schicht, die innen die Leser reflektiert, beschädigt war. Das Dumme daran ist, man weiß das ja nicht vorher. Das heißt, man hat vielleicht sogar teure Rohlinge gekauft, von denen man annimmt, dass sie eine lange Haltbarkeit haben. Aber bei der Produktion ist ein Fehler unterlaufen. Und ja, jetzt habe ich 100 CD-Rohlinge und erfahre, dass die eigentlich alle unbrauchbar sind. Wiederum, wenn ich früh genug erfahre oder Glück gehabt habe, kann ich meine Backups noch retten. Wenn es zu spät ist, dann war es zu spät. Auch oft erlebt, könnten wir bitte die Datei so und so wiederherstellen? Ja, könnten wir, wenn die Sicherung nicht nur einen Tag zurückreichen würde. Speziell, wenn man ein Backup macht, wo nur die Festplatte auf ein anderes System gespielt wird. Das wird nämlich meistens so gemacht, dass man einfach in der Nacht der Grundjob einmal die Daten rüberkopiert, in der Nacht darauf das Gleiche. Das heißt, wenn ein Benutzer, wenn wir jetzt von Unternehmern reden, eine Datei löscht, ist der den Administrator informiert hat, kann ein recht langer Weg sein, weil man es erst 3 Tage später meldet, dass er eben am Montag eine Datei gelöscht hat, dann ist die Datei auch fort, weil eben die gelöschte Datei wird dann auch vom gespiegelten Dateisystem runtergelöscht. Weil wir wollen einen Spiegel haben, der exakt aussieht wie das Original. Monitoring, auch ein schöner Klassiker. Die Backup-Lösung wird implementiert. Es wird dem Kunden oder dem Benutzer nicht gesagt. Dafür haben wir leider kein Backup. Muss ich sofort fixen. So. So, nochmal von Beginn. Monitoring. Kleinen Moment bitte, wie es dort nicht funktioniert. Oder ich bemerke es noch nicht. Check. Gut. Versuchen wir es noch einmal. Naja, ich soll lauter reden. Funktioniert? Okay. Danke für den Hinweis. Monitoring. Guter Einstieg. Monitoring, klassischer Fall, was ich eben sagen wollte. Es wird von einer Firma ein Backup implementiert. Sieht so aus. Es wird ein Server aufgebaut oder ein Bundlerwerk eingebaut. Wie gesagt, hier sind 5 Bänder, jeden Tag wechseln. Was das nicht funktioniert, ist eine andere Geschichte. Und nach 2 Monaten fehlt in der Software ein anderer Fehler und das Backup wird nicht mehr gemacht. Eventuell wechseln die sogar die Bänder immerhin weiter aus, aber es wird da nichts draufgeschrieben. Das heißt, ja, sie beschäftigen einfach nur das Bundlerwerk mit Laden und Entladen. Und keiner merkt es, weil keiner zu weit gedacht, dass informiert wird, wenn beim Backup ein Fehler auftritt. Das heißt, ich muss irgendwie überprüfen, ob zumindest mal mein Backup läuft. Das ist der erste Schritt. Ich muss wissen, ob die Dateien überhaupt kopiert werden. Einfachste Implementierungsmöglichkeit ist, nachdem oft gescriptet wird, ein Skript, das mir sagt, ob es funktioniert oder nicht. Wenn man paranoid ist, dann kann man auch sich jeden Tag eine Mail schicken lassen, dass es funktioniert hat. Wenn man etwas mehr Vertrauen hat, schickt man sich das Mail nur, wenn es nicht funktioniert hat. Setzt voraus, dass die Mail-Server-Config funktioniert. Da durchgehend die nächsten Jahre. Das ist ein anderer Fall. Also alles gut eingerichtet, aber Mail-Server, was beispielsweise der Provider ändert irgendwas von der Anmeldung her, wenn ich über einen Account schicke, oder er sperrt gewisse E-Mail-Adressen. Ja, das Backup hat versucht, mich zu erreichen, aber nicht angekommen. Daten, die nicht im Backup enthalten sind, eigentlich sollte man davon ausgehen, dass in einem Unternehmen alle Dateien auf einem File-Server liegen. Eigentlich. Daten sind trotzdem oft verteilt. Das heißt, Benutzer wissen oft nicht, welche Daten gesichert werden. Das Problem kann man einfach lösen durch eine gute Dokumentation und eine Einstellung der Mitarbeiter. Beziehungsweise zumindest der Technikabteilung, falls es eine gibt. Und das Problem kann man auch dadurch umgehen, dass man es auf irgendeine Weise schafft, dass die Benutzer nur mehr auf ein Netzwerklaufwerk schreiben können oder ihre Daten ablegen können. Das kann man mit technischen Mitteln machen, wobei eben lokal die Schreibzugriffe auf jedem Betriebssystem zu verweigern, wird etwas umständlich sein. Den Schritt macht man eher, dass man den Leuten sagt, da, auf dem Laufwerk dürft ihr Dateien sichern, wenn es woanders sichert, dann gibt es Probleme. Für euch. Der letzte Punkt, inkonsistenter Zustand, meistens bei Datenbanken. Datenbanken auch ein ganz eigenes Thema. Betrifft Datenbanken wie die klassischen Datenbankserver, MySQL, Postgres, auch die kommerziellen, aber auch Datenbanken, die nur in einer Datei gespeichert werden, wie zum Beispiel eine etc/passwd oder eine SMB-passwd von einem Samba-Server. Das sind alles Datenbanken, die nur eine Datei sind, aber auf die im Betrieb ständig zugegriffen wird. Das heißt, die wird im Betrieb ständig verändert. Bei solchen Dateien habe ich eher dann das Problem beim Restore. Ich muss zum Beispiel für einen Samba-Server die Benutzerdatenbank wieder reinspielen. Das hat aber zur Folge, dass ich den stoppen muss, den Samba-Service. Würde ich die Datei nämlich reinkopieren, würde ich, beziehungsweise mein Restore-Programm und der Samba-Server gleichzeitig draufschreiben. Unter Umständen. Das muss nicht sein. Aber man kann nie davon ausgehen, was im Netzwerk passiert. Das heißt, um den letzten Punkt zusammenzufassen, man muss sicher gehen, dass sich die Daten, die man kopiert, im Sinne von Backup, dass die sich nicht verändern werden, wenn ich mein Backup durchführe. Eine Möglichkeit dafür ist zum Beispiel, wer mit LVM arbeitet. LVM hat einen sogenannten Snapshot. Bedeutet, er legt er braucht dafür etwas Platz auf der eigentlichen Festplatte, legt wieder eine virtuelle Partition an oder ein Logical Volume, wie es bei LFM heißt, und stellt da sicher, dass in dem Snapshot ich die Daten sehe, von dem Volume, von dem ich den Snapshot mache, dass ich dort einen konsistenten Zustand habe, dass sich dort inzwischen nichts verändert. Wie das funktioniert, ist im LVM verborgen. Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass es geht. Das heißt, ich kann mir ein Logical Volume hernehmen, mache einen Snapshot davon, kann mich darauf verlassen, dass sich der Snapshot im Laufe des Backups nicht verändert. Wenn kein Bug im LVM ist. Aber wir können nicht alles hinterfragen bei Software, ob es funktioniert oder nicht. Unter Weitproblemen habe ich ein paar Dinge zusammengefasst, die eventuell gar nicht stören und eventuell sehr stören, aber nicht unbedingt als kritisch einzustufen sind. Berechnung von Dateisystemen. Das können sein Ownership und Permissions bei Linux-Dateisystemen wie XP3 und XFS. Kann aber auch noch mehr sein wie Access Control List, auch bei XP3 und XFS, als Beispiel genannt. Die werden nicht mitgesichert. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ein Programm, das den Kopiervorgang macht, unter Umständen nicht von den Berechtigungen weiß. Permissions und Ownership ist eigentlich bei den meisten Tools Standard, dass sie darauf Wert legen, weil unter Linux ist es eben wichtig, dass man, wenn man einen Store macht, diese Werte wieder hat. Es kann aber durchaus sein, dass man bei dem Tool eine Option angeben muss, dass es berücksichtigt wird. Beispiel bei Async muss man ihm sagen, Permissions beibehalten und Ownership beibehalten. Bei ACLs ist das noch komplizierter. Hier sichert nämlich fast kein Backup-Programm, kann man fast kein Backup-Tool sichern, bei einem einfachen Skript. Bei Async geht es seit Version 2.6.9, glaube ich, aus dem Kopf raus. Muss man aber auch als Option angeben, dass er das mitsichert. TAR zum Beispiel kann es nicht. Dann noch STAR, das kann es wiederum. Worauf man eigentlich, wo ich jetzt eigentlich überleiten könnte, man muss generell schauen, egal welche Lösung man einsetzt für das Backup, man muss schauen, wie es genau funktioniert. Was wird berücksichtigt, was wird nicht berücksichtigt. Wenn die Dokumentation gut ist, dann steht sowas in der Doku drinnen. Achtung, das wird nicht mitgesichert, oder wenn das und das mitgesichert werden soll, dann diese und diese Option angeben. Den zweiten Punkt, wiederherstellende Fahrt des Stopp meines Serverdienstes, war eben das Beispiel mit Samba, dass ich den kurz runterfahren muss. Bei einem File-Server wird das eigentlich vermutlich kein Problem darstellen. Wenn ich jetzt den, also das Stoppen, ich muss den Vorgang so vor, ich stoppe ihn, kopiere eine Datei rein und starte ihn wieder. Das schaffe ich, wenn ich langsam bin und nebenbei Kaffee trinke, in einer Minute. Wenn ich schnell bin, in 5 Sekunden, das wird keinen stören. Das heißt, ich kann den Samba inzwischen rück runterfahren, weil Samba ist ein File-Server. Das heißt, er wird in Unternehmen vorkommen und da arbeitet nicht rund um jemand. Einige Ausnahmen. Man sagt auch, dass solche die in der Nacht arbeiten und eh bestraft gehören. Auf jeden Fall, man muss es nur berücksichtigen. Es können nämlich sein, unter Ausnahmefällen, dass das Stoppen des Servers noch einige weitere Aktionen erfolgt. Zum Beispiel früher so mit den Microsoft Office Produkten, dass wenn ich den Samba neu gestartet habe, also mit einem Restart, wo er innerhalb von sehr kurzer Zeit wieder neu hochfährt, sich einige Office Tools aufgehängt haben, zum Beispiel Word und Excel, hat sich dadurch bemerkbar gemacht, ich war im Serverraum, ist da eingetippt, Enter gedrückt und 4 Schreie gehört von draußen. Teilweise war es nicht so kritisch, da ist nur die Applikation abgestürzt. Noch früher hat man teilweise Datenverlust durchgehabt. Aber man hatte eh ein Backup. Was es auch noch geben kann, dass ich wirklich das ganze System runterfahren muss, sprich den Server. Auch relativ selten. Das sind am ersten dann, wenn ich mein Betriebssystem auf ein Image kopiere, also ein Backup über ein Image mache, und die Festplatte kaputt geht, dann muss ich natürlich den Server runterfahren, vor allem wenn die Festplatte kaputt ist, und das Image wieder raufspielen. Aber auch wenn die Festplatte nicht kaputt ist, sondern nur ein Teil der Daten fehlt, zum Beispiel ich habe mir ETC gelöscht, aus welchem Grund auch immer, vermutlich nicht genug Schlaf, und ich habe dann nur eine Image-Sicherung, dann muss ich das Image eben wieder im Offline-Betrieb mit einer Sicherungs-CD raufsichern. Ja, und Betriebssystem mit Image sichern ist zwar ein sehr einfacher Weg, weil ich nicht viel nachdenken muss, die Daten eins zu eins wo liegen habe, aber für einen Investor dann ist das ziemlich ungünstig. Betriebssystem sichern, und reden wir jetzt mal nur von Linux, ist sowieso eine Geschmacksfrage. Man kann sagen, ich kann eigentlich alle Dateien, die ich für eine Neuinstallation brauche, gut wegsichern und kann das System from scratch wieder sehr schnell installieren, und zwar so, dass es genau so läuft wie vorher. Das sollte man vorher auch üben. Das kann euch daneben gehen auch, wenn man nicht gewusst hat, was man sichern muss. Jedenfalls ist immer die Geschmacksfrage, will ich eine Sicherung davon haben, weil ich schneller bin, die Sicherung wieder einzuspielen, die komplette, oder bin ich schnell genug, dass ich in kürzerer Zeit das System neu aufsetze und die Konfigurationsdateien wieder einspiele und teste. Weil sich auch generell die Frage stellt, wie viel Zeit ich für einen Investor habe. Wenn ich eh den ganzen Tag Zeit für einen Investor habe, weil der Server keine kritischen Dienste angeboten hat, dann habe ich sowieso freie Auswahlmöglichkeit, wie ich das Ganze in der Hand habe. Und zur Vermeidung dieser ganzen Probleme, zumindest mein Weg, der für mich funktioniert, planen und testen. Planen heißt jetzt nicht, welches Backup-Tool verwende ich, sondern planen heißt, ich mache mir mal Gedanken, was ich alles zu tun habe, schreibe es auf einen Zettel oder in eine Textdatei und überlege das wirklich. Also nicht überlegen, okay, so machen wir es, sondern durchspielen. Welche Probleme habe ich, wenn ich es so mache, und welche Vorteile habe ich, wenn ich es so mache oder so mache. Ja, wir steuern regelmäßig Abständen. Testen, habe ich schon erwähnt, aber kann jetzt schauen, wenn man es noch mehr erwähnt. Eben am besten nach der Implementierung ein-, zweimal testen und in regelmäßigen Abständen. Natürlich die Frage, was heißt regelmäßig? Das ist bei Unternehmen eine Kostenfrage und bei Privatanwendern eine Zeit- und Geduldfrage. Gehen wir von Privaten aus, wenn meine Daten sehr viel wert sind, ich sehr paranoid bin, ich keine Festplatte mehr vertraue, dann mache ich das vielleicht einmal im Monat. Oder vielleicht sogar zweimal im Monat. Zweimal im Monat. Wenn ich viel Vertrauen in Hardware habe und meine Daten vielleicht auch gar nicht so wichtig sind, dann kann ich das auch nur halbjährlich, jährlich oder noch seltener machen. Das ist meine Entscheidung. Wenn ich für mich selbst das Backup mache, ist das meine Entscheidung, wie oft ich das verifiziere. Ich dementiere die Relation, was meine Daten wert sind. Wobei man da Wichtigkeit von Daten sowieso Abstriche machen muss. Wenn jemand fragt, was soll ich bei dir backuppen, wird die erste Antwort sofort sein, alles. Bei Unternehmen kann man das ganz gut abwürgen, dass man sagt, ja, okay, wir sichern den ganzen Server, alles drumherum, das kostet dann so und so viel Euro. Dann hat man mal eine gute Basis, dass man mal anfangen kann zu erklären, dass man sicher nicht alles sichern will, dass man auch mal den File-Server ausmisten sollte, vor allem ist da ein Feind-Gut über die Home-Verzeichnisse, also Feind, MP3, MP4, JPEG. Wir können mal rausfinden, was am Fallserver wirklich Platz verbraucht. Wenn man die privaten Daten von den Mitarbeitern runtergelöscht hat, dann schaut das Ganze viel besser aus. Dann braucht man sich auch nicht mehr Gedanken machen, dass man im nächsten Monat schon einen neuen Server braucht, sondern findet man raus, die Platten reichen noch für die nächsten 3 Jahre. Sowas kommt aber wirklich vor. Also das ist nicht frei erfunden. War lustig, sehr lustig manchmal sogar, was man alles findet. Aber es ist tatsächlich eine Tatsache, dass es bei Unternehmen oft so ist, die Mitarbeiter bekommen eben ein Samba-Share, wo sie ihre Daten ablegen können. Und nachdem das ja relativ groß ist, weil der Service ja neu gekauft worden, hat 1 Terabyte, 5 Terabyte Speicher. Ach, da passt jetzt so viel drauf, da kann ich meine Bilder auch gleich sichern. Und wenn Mitarbeiter freuen sich auch, wenn sie hören, dass ein Backup gemacht wird, ach, in der Firma habe ich ein Backup von meinen Fotos, noch besser. Gut, kommen wir zur Dokumentation. Dokumentation sowieso als Lieblingsthema von uns Admins. Lass ich es mir anders machen. Was sollte man dokumentieren? Zum einen, wie funktioniert das ganze System? Ein Backup-System kann auch durchaus relativ komplex werden. Aber wichtig ist, wann wird es gemacht? Welche Tools, in welchen Versionen habe ich dafür verwendet? Und ganz wichtig hier, was sogar noch wichtiger ist, wie restauriere ich die Daten? Als Admin hat man wahrscheinlich ziemlich viele Server zu warten und man wird sich nicht an jeden erinnern können. Wozu eigentlich auch? Das heißt, wenn man den Anruf erhält, man muss eine Datei wiederherstellen, der falsche Weg, mal nachzudenken, wo liegen die Daten, was habe ich da damals gemacht? Vor allem, wenn man bei Unternehmen reden, wo es mehrere Techniker gibt, dass ich dann fragen muss, was hat der damals gemacht? Im Restore-Plan sollte ziemlich genau festgeschrieben werden, wie die Prozedur für das Restore auszusehen hat. Also, wie muss das Programm aufrufen? Wie lange könnte es ungefähr dauern, bis ich die Daten wiederhergestellt habe? Unter welchen Rahmenbedingungen kann ich das nur machen? Den Restore-Plan zu schreiben ist eigentlich gar nicht so aufwendig, weil man braucht eigentlich nur, wenn man das Restore das erste Mal testet, die Schritte mitdokumentieren. Dann hat man automatisch schon die Doku erhalten. Man muss es ja auch nicht unbedingt in einem schönen Format machen, das einem Geschäftsführer gefällt. Es reicht, wenn man es für sich selbst als TXT-Datei hat. Oder sogar vielleicht als Shell-Skript, dass man sich an die Kommandos wieder erinnern kann. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auf das Monitoring noch genauer einzugehen. Der einfachste Weg ist im Mail. Ist aber abhängig von der Backup-Software. Wir hören es für alle nicht gerne, aber es gibt auch kommerzielle Backup-Software. Die haben dann eventuell andere Monitoring-Dienste, die eben nicht per Mail funktionieren, sondern mit einer bestimmten GUI abzufangen sind. Beim Monitoring, unter Monitoring verstehe ich auch nicht nur, ob der Backup-Dienst gelaufen ist in der Nacht oder wann auch immer, sondern ich will damit auch versuchen, eventuelle Probleme, die auftreten könnten, in nächster Zeit abzufangen. Eines der größten Probleme ist sicher, wenn man auf Festplatten sichert, dass irgendwann mal der Platz ausgeht. Ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass wenn der Platz ausgeht, ich eine Mail bekomme. Dazu muss ich wieder dem Mail-Server vertrauen. Und zudem habe ich ein Backup verloren. Laut Murphy ist die Wahrscheinlichkeit halt ziemlich hoch, dass genau dieses Backup eine Datei enthält, die ich am nächsten Morgen wieder herstellen muss. Das heißt, man sollte eigentlich schon vorher wissen, wann wird der Platz eng. Vor allem auch, dass man schon anfangen kann zu planen, wie gehe ich damit um, kann ich ältere Archive löschen, muss ich die Hardware upgraden, etc. Ja, ich habe das meistens eigentlich eh schon vorweggenommen. Bei was soll gesichert werden, sollte man am besten dokumentieren, welche Verzeichnisse das sind, wie ich die Sicherung geplant habe, mit welcher Backup-Strategie, welche Backup-Medien ich verwenden will, nämlich Bandlaufwerke, nämlich Festplatten, nämlich beides, nämlich noch CD-Rohlinge dazu. Wie oft habe ich schon mehrere Varianten erlebt. Manchmal wird nur einmal in der Woche gesichert. Das Klassische, was wir eigentlich alle am häufigsten hören und auch gemacht wird, ist am Montag ein Vollbackup oder eben von Sonntag auf Montag in der Nacht ein Vollbackup. Die restlichen Tage entweder ein inkrementelles Backup oder auch ein Vollbackup. Wie lange ich Sicherungskopien aufbewahren muss, also Bänder oder eben die Inhalte auf der Festplatte, kann ich entweder für mich selbst entscheiden. Wie lange will ich zurückgreifen können, sprich, wie lange kann sich ein Benutzer Zeit lassen, um zu bemerken, dass er was gelöscht hat. Hat ein Unternehmen aber oft auch einen rechtlichen Hintergrund. Das kann einfach nur sein, Sorgfaltspflicht, dass man die Daten aufbewahren muss für den Kunden und auch Sorge tragen muss, dass die Daten dem Kunden wieder zugänglich gemacht werden können. Man kann ja nicht sagen, ja, tut mir leid, mein Server ist abgeraucht, ich habe die Daten nicht mehr. Gut, kann man schon sagen, wird aber einiges kosten. Bei den Rechenpflichten fällt auch die Vertraulichkeit darunter. Das heißt, ich muss darauf Acht geben, dass wenn ich mehrere Kunden auf einem Server oder auf einem System betreue, dass es keinen Weg gibt, dass einer der Kunden die Daten des anderen sehen kann. Datenschutzgesetz in anderen Worten. Und eventuell habe ich auch noch eine Pflicht, die Daten so und so viele Jahre aufzubewahren. Praktische Beispiele sind vor allem Buchhaltungsdaten und alles, was für das Finanzamt relevant ist. Die muss ich eine gewisse Anzahl von Jahren aufbewahren, je nach Region. Kann aber auch noch mehr sein, je nach Branche eines Unternehmens, weil wir da meistens von größeren Unternehmen ausgehen können, müssen die eventuell noch Daten 7 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre oder 30 Jahre aufbewahren. Das heißt, es ist nicht immer die Entscheidung, wie hätte ich es gerne, wann fühle ich mich sicher genug, sondern was sagt der Gesetzgeber? Das Wechseln von Medien habe ich auch schon kurz erwähnt. Die Verantwortlichkeit bedeutet, es muss jemand im Unternehmen geben, dessen Name am besten in der Dokumentation steht, der verantwortlich ist, dass die Banner gewechselt werden. Nur zu sagen, wer macht's? Aha, Sie machen das, gut. Ich weiß vom Backup-Banner nichts, nein. Das heißt, es muss irgendwo dokumentiert sein. Und es muss sichergestellt sein, dass der das erstens macht, was aber eigentlich seine Pflicht als Mitarbeiter ist. Und dass, sollte der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, jemand anders den Job übernimmt. Auch schon mal gesehen, hat super funktioniert mit dem Wechseln der Bänder. Die Mitarbeiterin hat das Unternehmen verlassen, neue Mitarbeiterin ist gekommen. Er hat niemand gesagt, dass man die Backup-Bänder wechseln muss. Ich hatte eigentlich gar nicht gewusst, dass es irgendwo ein Backup gibt. Und dann sind wir wieder beim klassischen Fall. Das Band wird nie gewechselt und das Backup ist viel zu alt. Das heißt, man muss sich darum das kümmern, dass es immer jemanden gibt, der die Backup-Bänder wechselt. Ich habe jetzt oft Backup-Bänder gesagt, bei Wechseln, das kann auch Festplatten betreffen. Es gibt auch einige Systeme, wo Festplatten wie Bänder gehandhabt werden, dass sie einfach aus dem Server rausgezogen werden, wie ein Band, dass man 5 bis 10 Festplatten hat, die man tagtäglich wechselt. Ich soll natürlich auch dokumentieren, vor allem für mich selber, wie will ich das mit dem Restore machen. Mache ich das einmal im Monat? Mache ich das einmal im Jahr? Wie vorhin besprochen, ich muss es vorher wissen und nicht irgendwann mal nach einem halben Jahr draufkommen. Ja, eigentlich habe ich das mal testen können. Und noch ein paar Worte zur Dauer. Es ist wichtig, wie lange dauert ein Backup und wie lange dauert ein Restore. Wir haben ein Beispiel von einer Datenbankdatei. Muss ich eben beim Restore vielleicht einen Serverdienst stoppen. Die Dauer des Backups ist bei den meisten kleinen bis mittelgroßen Unternehmen kein Problem. Hat eigentlich die ganze Nacht Zeit. Das Problem wird, wenn ganz große Datenmengen gesichert werden müssen. Der erste Fall, der eintrifft, ist meistens, dass das Bandlaufwerk nicht mehr schnell genug sichern kann von der I/O-Performance. Diese Unternehmen sind dazu übergegangen, zuerst auf Festplatten-Arrays zu sichern, weil man da eine wesentlich höhere Performance zustande bringt. Wenn man es dann nicht mehr schafft, dass man in einer Nacht die Daten von einem Festplatten-Array auf ein anderes zu kopieren, dann wird es schwer. Da muss man sich noch andere Dinge überlegen, wie man das hinkriegt, dass man die Daten sichert. Das betrifft aber nachher eher schon Unternehmen in Konzerngröße, die ein paar hundert Terabyte auf ihren Festplatten-Arrays haben und das in ein anderes Land auf ein anderes Array sichern wollen. Also damit habe ich mich zum Glück noch nicht beschäftigen müssen. Die Festplatten waren bisher schnell genug. Ich bin nicht ganz undankbar dafür. Warum das bei der Planung schon wichtig ist, es wirkt etwas unprofessionell, wenn man gefragt wird, wie lange wird das Restore dauern, bis es fertig ist. Das finde ich natürlich auch schlecht, weil man will ungefähr seinen Einsatz planen, was man zu tun hat. Und diese Unsicherheit sollte man schon vorgeklärt haben. Gut, kommen wir zur Frage zurück. Muss alles gesichert werden? Wenn man jetzt mal die privaten Dateien von Mitarbeitern weglässt, dann kann man natürlich Entscheidungen treffen. Was ist mir wichtig? Was muss wirklich gut gesichert werden? Das wird natürlich meistens Dokumente betreffen, an denen ich Tage, Wochen oder Jahre gesessen habe. Zum Beispiel Code. Wobei bei Software ist die einfachste Lösung, man macht sie Open Source, dann hat man sie auf hunderten von Servern weltweit gebackupt. Bei anderen Dateien ist das nicht so einfach, wobei bei allen Dateitypen, wo man selber viel Arbeit reingesteckt hat, sind die Datengrößen oft eher gering. Groß sind meistens Audio-Files, Video-Files. Bei Firmen, die Videoschnitt machen oder Rendering machen, die haben das Problem, die müssen das wirklich sichern, da steckt viel Arbeit dahinter. Die müssen große Backup-Systeme einfach nehmen. Aber speziell wir als Private können unterscheiden, speichern wir jetzt das Video oder kann ich es wieder runterladen? Dann noch beim letzten Punkt. Wie wichtig sind mir meine MP3s? wenn ich jetzt entscheide, ja, meine anderen Daten sind wichtiger, ich will mir nicht mehr Platz kaufen für ein Backup, ich trenne einfach auf, die und die MP3 sind mir nicht so wichtig, wenn die verloren gehen, werde ich mich so 2 Wochen lang ärgern, aber ich werde es überleben. Ideal ist natürlich, dass man alles, was einem am Herzen liegt, sichern kann. Aber speziell bei Audiodateien haben wir alle die Original-CDs im Schrank, das ist kein Problem. Was uns wieder überlegen bringt, wenn man beschließt, dass man auf Dateien verzichten kann im Backup-Prozess, sollte ich mir klar werden, wie lange dauert es, bis ich die herstellen kann. Bei kreativen Werken, ja, wird es wahrscheinlich eher unmöglich sein. Wenn ich einen Code entwickelt habe, und nochmal das gleiche hinkriege, ist fraglich, wie lange ich dafür brauche. Bei anderen Dingen geht es ja echt recht einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Vortrag, das ist ja ärgerlich, wenn ich den Vortrag verlieren werde, aber der ist eh gesichert, dreifach. Aber bei anderen Dokumenten kann ich vielleicht sagen, ja, okay, da habe ich ein ähnliches Dokument, da habe ich nur 3 Zeilen geändert, kann ich wieder herstellen. Da gab allerdings schon ziemlich verzweifelte Versuche, die eher dann passieren, wenn man schon Daten verloren hat, dann zusammensuchen anfängt, wie komme ich wieder an die wichtigsten Daten heran. Und nochmal zum Thema Herunterladen. Bei Unternehmen werden oft PDF oder andere Dokumente gespeichert, die online verfügbar sind. Die werden deshalb gespeichert, weil sie im alltäglichen Firmenbetrieb gebraucht werden, müssen aber nicht unbedingt gesichert werden. Wenn ich die Dateien immer wieder runterladen kann, dann kann ich auch sagen, ich schließe die aus dem Backup aus. Ich mache mir eine Notiz, wo ich diese Dateien runterladen kann. Die Notiz muss man aber sichern, sonst was umsonst. Es gibt durchaus die Fälle, dass man regelmäßig Dokumente runterlädt und man annimmt, man könnte sie immer wieder runterladen. Ist mir selber schon oft passiert, dass die Dokumente dann nicht mehr verfügbar sind. Google Cache kann dann vielleicht noch etwas helfen, aber ich habe schon Dokumente gehabt, wo ich angenommen habe, kann ich jetzt runterladen, ist ein großer Hersteller, die dann aber irgendwann mal verschwunden sind. Oder was ich auch schon mal gehabt habe, ich habe bei einem Device-Treiber erst eine andere Lizenz gesehen als 2 Wochen nachher, wollte nachweisen für mich selber, dass das vorher unter einer anderen Lizenz war, habe die HTML-Datei aber nicht mehr aufrufen können, weil sie überschrieben worden ist. Das sind aber schon etwa ziemliche Grenzfälle. Gut. Den Punkt, was ich sichern muss, den ich schon besprochen habe, ob es um Datenbanken geht oder normale Dateien, sollte ich eben gut darüber nachdenken. Bei Dateien ist das relativ simpel, da brauche ich mir eigentlich nur Gedanken machen, wie es mit den Berechtigungen ausschaut. Und in anderen Worten, ist die Datei 100%ig 1:1 übertragen, so wie ich sie im Finalsystem gehabt habe. Bei den Datenbanken ist das etwas schwieriger. Da hängt es also davon ab, habe ich die Datenbank in einem Unternehmen oder privat oder auf einem Webserver. Bei den Fällen privat und in einem Unternehmen für beispielsweise eine Kundendatenbank habe ich einen Vorteil, ich kann das Ding auch in der Nacht stoppen, einen Restore machen und wieder hochfahren. Das heißt, zum Beispiel MySQL gibt es eine einfache Sicherungsvariante. Man kopiert die Dateien, die Datenbanken, die als Datei im Dateisystem liegen, einfach weg. Der erste Haken ist, das ist nicht unbedingt konsistent. Es gibt einige How-Tos noch, die das so drinnen haben, dass man das machen kann. Ich kann auch sagen, man kann es machen, weil ich mache es selber, habe es früher mal gemacht. Es kann auch der unglückliche Fall eintreten, dass gerade jemand die Datenbank verändert, während man sie wegkopiert. Weil das Wegkopieren macht man im Betrieb. Und wenn es von der Seite genau blöd zusammentrifft, dann habe ich eine inkonsistente Datenbank danach. Wenn ich Glück habe, betrifft nur eine Table in der Datenbank. Wenn ich Pech habe, die ganze Datenbank geschrottet. Bei MySQL in der Doku selber wird auch davon abgeraten, diese Variante ist nur dann zu machen, wenn man den MySQL-Server vorher stoppt, wegkopiert und dann wieder startet. Bringt auch zum zweiten Haken, beim Restore muss ich den Server stoppen, die ganzen Dateien wieder reinspielen und wieder starten. Wie gesagt, bei Unternehmen kann ich das machen, privat, vor allem wenn ich nur ein CMS drauf habe, kein Problem. nehme einen Spezialfall her, weil ich das schon etwas machen musste. Webhoster, wo tausende Kunden CMS-Systeme drauf haben, die auf MySQL zugreifen. Wenn jetzt ein User seine Datenbank löscht und einen Restore gern hätte, weil sie das als Firma so anbieten, dann muss der MySQL-Server für diesen einen User gestoppt werden und die Datenbank komplett wiederhergestellt werden und der Server wieder gestartet werden. Ist die Frage, wie man das den anderen 999 erklärt, dass in der Nacht eine Stunde lang der Server gestanden ist, weil man ein Backup eingespielt hat. Ist auch ein Grenzfall, aber durchaus muss man durchaus dran denken. Bei Datenbanken geht man am besten so vor, man schaut in die Dokumentation, die mittlerweile sich schon sehr viel gebessert hat, weiß ich zumindest von MySQL und Postgres, die beschreiben relativ genau, wie ein Backup und ein Restore zu machen ist, also mittlerweile auch, wie das Restore zu funktionieren hat. Und vor allem, sie schreiben die Probleme rein. Jede Datenbank hat mehrere Varianten, ein Backup und ein Restore zu machen. Und das ist eigentlich ziemlich genau aufgeführt, was davon gut funktioniert, schlecht funktioniert und unter welchen Voraussetzungen. Wie mit der MySQL-Doku wird man finden, wenn man wirklich nur die Dateien wegkopiert, dann muss man eben Stoppen und Starten des Servers machen. Und eben das heißt eben jetzt Online-Backup, also wie kann ich das Ganze machen, um meinen Server runterzufahren und hochzufahren. Meine Aussage ist, es gibt die optimale Lösung nicht, aber jeder Datenbankhersteller hat dafür eine Lösung. Die kommerziellen sowieso, das ist vielleicht ein unguter Ausdruck, die kommerziellen beschäftigen sich schon länger damit, sagen wir mal so, vielleicht eher. MySQL und PostgreSQL bieten beide Varianten an, man sollte nur die Randbedingungen lesen. Vor allem bei SQL ist es wichtig, welche Version von MySQL ist das, die ich verwende, und welcher Datenbanktyp ist das, InnoDB oder MyISAM, was als Backend für die Daten benutzt wird. Ich würde jetzt etwas schneller vorgehen, weil ich etwas geplaudert habe aus der Praxis. Backup-Methoden einfach geordnet, von wo nach wo sichere ich. Von wo ist eigentlich klar, von meinem File-Server, also immer ein Festplatten-Array. Wohin? Einfach die Variante, ich mache eine Spiegelung auf ein anderes Festplatten-Array, wie auch immer das aussehen möge. Auf Bandlaufwerk, kennen wir auch alle, kombiniere das. Dann habe ich eben zuerst einen Snapshot auf einem Festplatten-Array und mache von dort aus dann eine Bandsicherung. Wird eben auch gerne benutzt, um die Performance-Probleme zu beseitigen, wenn man direkt Disk-to-Tape geht. Optische Medien ist einfach eine andere Formulierung für CD-Brennen. Die Risiken kennen wir jetzt von den Medien her, von den optischen Medien, was da passieren kann. Der letzte Punkt ist Online-Backup. Das sind meist kommerzielle Anbieter, die einem irgendein Tool geben, mit denen man seine Daten online sichern kann. Ich habe mir einige vorführen lassen, mir hat keines wirklich gefallen. Sie haben alle gute Ansätze gehabt, auch gute Möglichkeiten, aber in Summe hat es mir nicht gut genug gefallen. Vor allem preislich eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe oft bemerkt, die zielen auf kleine Unternehmen und setzen voraus, dass die dort nur Windows-Clients haben. Das heißt, oft gibt es keinen Linux-Client dafür. Man muss sich fragen, ist die Datenübertragung wirklich sicher? Eine Vertrauenssache unter traubenden Unternehmen, dass die wirklich was Gutes implementiert haben oder nur Rot 13 über die Daten machen? Und vor allem, wie werden die Daten dort im Rechenzentrum gespeichert? Das ist nachher meistens ein Festplatten-Array in einem Rechenzentrum. Und das ist jetzt die Frage, kann ich, wenn ich dort so ein Online-Backup kaufe, irgendwie auf die Daten von jemand anders kommen? Die meisten sagen nämlich, ja, es ist alles verschlüsselt und ein super Algorithmus. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Wie ihr merkt, ich bin etwas paranoid. Online-Backup würde ich eher so machen, wenn ich einen anderen Server zur Verfügung habe. Ich würde mal sagen, alle Geeks unter uns haben irgendwo Server, auf die sie alleine Rootzugriff haben. Eine gute Variante, um ein Backup auszulagern, ich mache einen Mirror auf einem anderen Server. Brauche oft nicht viel Datenkapazität dort. Beispielsweise, ich habe meine kritischen Daten lange Zeit auf einem Server im Frankfurter Rechenzentrum gehabt. Das nachts haben wir einfach einen Snapshot mit AirSync gemacht und ja, selbst wenn Österreich untergegangen wäre, hätte ich in Deutschland noch mehr Daten gehabt. nichts überlebt hätte. Risikoabschätzung bei Backup und Restore ist auch oft, kann auch in ziemlich kranke Gedanken ausarten. Man kann sagen, gehe ich davon aus, dass das Gebäude abbrennen kann, gehe ich davon aus, dass ein Staat überschwemmt wird, gehe ich davon aus, dass ein Kontinent von einem Kometen getroffen wird, gehe ich davon aus, dass der Planet irgendwann mal ausradiert wird. Habe ich irgendwann mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es Online-Backup auf dem Mars auch schon gibt. Ich nehme mal an, dass die Latenz dorthin für die Übertragung etwas schlecht sein würde. Ach ja, ich wollte mich mal beeilen. Warum kommen die Leute überhaupt auf die Idee, Disk-to-Disk zu machen? Disk-to-Disk war eigentlich immer der Klassiker. Zumindest bei Unternehmern. Bandlaufwerk, Bänder rein, raus, toll. Der Grund sind eigentlich Kosten, wobei bei der Kostenfrage oft vermischt wird Initialkosten, die ich für die erstmalige Installation habe und für die Hardware, wird oft vermischt mit, was kostet mich das Ganze im Betrieb auf 5 oder 10 Jahre. Das sind so Kostenrechnungen, wenn man sie im Internet liest, oft etwas schwammig, nicht unbedingt ernst zu nehmen. Betrifft natürlich nicht alle Informationen im Internet über diese Systeme, aber ist mir oft erlebt. Jedenfalls, meine Erfahrung war, dass die Leute gerne einfach einen zweiten Server kaufen oder ein NAS Storage, ein Consumer NAS Storage, das heißt irgendeine Box von einem Hersteller, der einfach zwei Festplatten reinbaut oder vier reinbaut, irgendwo ein Linux schnappt, das zu Tode batcht und dann damit einen File-Server macht. Das heißt, der Grund sind eigentlich bei den Unternehmen Kosten, es kommt ihnen billig vor. Einfach auf Festplatten sichern, bedenken aber nicht, dass wenn ich auf Festplatten sichere, die Festplatten eigentlich immer im Betrieb sind. Und jetzt kommt wieder meine Paranoia. Wenn etwas im Betrieb ist, heißt das nicht Energie durch, Strom. Das heißt, wenn ich Probleme mit dem Stromnetz habe, was ich ja nicht beeinflussen kann, dann könnte es mir doch passieren, wenn meine Festplatte durch einen Stromstoß zerstört wird oder durch Blitzschlag, dass das andere System, das am gleichen Stromnetz hängt, auch Schaden nimmt. Das klingt jetzt unwahrscheinlicher, als es wirklich ist. Sowas kann passieren. Darum ist der Vorteil von Backup-Bändern erstens, dass sie die Backup-Bänder selber nicht dauernd Energie durchflossen sind, wenn man so ausdrücken will, vor allem auch ausgelagert werden können. Also ich kann meine Backup-Bänder, den ersten Satz, 5 Bänder nehmen, in ein Paket, lasse ich wohin liefern, gibt eigene Firmen dafür, die Backup-Bänder aufbewahren. Bei Festplatten kann ich es auch machen, jetzt hat der Versand etwas teurer, aber das Hauptproblem ist, Festplatten haben Controller drauf, das ist Elektronik, mechanische Teile, die etwas komplexer sind als beim Band. Das heißt, die können kaputt werden, kurz gesagt, beim Transport. Vor allem, wenn der Transport nicht sorgfältig gemacht wird. Vor allem, wenn man sich die Festplatten alleine anschaut, ohne Rahmen oder mit einem offenen Wechselrahmen, man sieht direkt auf die Elektronik. Das heißt, jeder Druck geht direkt auf die Elektronik. Wenn wir jetzt von der Verpackung reden, beim Transport. Was ich aber auch schon gesehen habe, dass dann Leute mal gemeint haben, ja, okay, dann benutzen wir die Festplatten wie Bänder. Schaut meistens so aus, Backup-Server macht in der Nacht das Backup, fährt herunter, jemand geht zum Backup-Server, zieht die Hopferplatte raus, legt die andere ein und schaltet den Server wieder ein. Wieder gleich oder eben bevor er das Büro verlässt. Funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht, nur eben die Bedenken, man hat da wieder Festplatten, die Probleme machen könnten. Wieder die Problematik Festplatten als Medium gegenüber Bändern. Und was ich auch schon erlebt habe, dass die Festplatten nicht richtig reingeschoben werden. Ich habe ursprünglich immer gedacht, es ist für jeden Anwender gleich leicht, ein Band reinzudrücken, wie eine Wechselfestplatte, die den Verschlussriegel hat. Da habe ich mich geirrt. Ich habe das öfter erlebt, dass so eine Platte nur halb drinnen gesteckt ist. Was wieder bedeutet, kein Backup. Und beim Storage muss man unterscheiden eben auf so ein sogenanntes Billig-NAS, was ich bei jedem Elektromarkt kaufen kann, wo ich mir wirklich Gedanken über die Qualität machen muss von den Komponenten, sprich Hardwarefehler, im Vergleich zu einem richtigen Storage, also die großen Schränke, die es auch etwas kleiner gibt, aber eben wo man gleich den Preisunterschied merkt, was sie das 10-fache kosten, im Vergleich zu so einem Consumer-NAS. Aber da kann ich mich auf die Hardware normalerweise ziemlich gut verlassen. Weil da ich wirklich noch Server-Festplatten ein Controller, der redundant ausgelegt ist, da sind die Hardwareausfälle schon relativ minimiert. Der zweite Grund, warum viele Disken nehmen wollten, ja, Disk für 500 GB kostet gar nichts. Ein Bandchip mit 500 GB Kapazität kostet das Gegenteil von gar nichts. Darum ist es oft passiert, wir sortieren die Daten nicht aus, sondern wir nehmen einfach Festplatten. Dann kann ich die ganzen 500 GB rüberschaufeln und ich kann mein altes Backup-Laufwerk endlich wegwerfen, weil das ist eh so adäquiert und niemand macht mehr Band-Backups. Tja. Stromverbrauch, nur nebenbei erwähnt, gering und hoher Stromverbrauch ist natürlich relativ, weil wir sind im Jahr der Green IT und der Stromverbrauch spielt eher eine Rolle bei großen Festplattensystemen. Die brauchen nämlich wirklich viel Strom im Vergleich zu einem Bandlaufwerk, das die Nacht über durchläuft und sichert. Sollte aber nur mehr oder weniger Zusatzinformation sein. Gut, eben, entweder Bandlaufwerk, Autoloader, Tape Library sind einfach die großen Räume, wo überall Bänder sind, mit den netten Robotern, die Bänder holen. Ist to Tape, habe ich hoffentlich eh schon alles erwähnt, dass ich das springen kann. Ja. So, Backup-Medien. Habe ich zum Glück auch schon alles erwähnt, in meiner Plauderei. Was ich nicht erwähnt habe, was mein größtes Befürchtnis war, wie ich das erste Mal selber sowas implementiert habe, dass man bei einer Hotspot-Platte jeden Tag ein- und auszieht, der Verschleiß der Kontakte. Der Hersteller sagt meistens, dass die Kontakte 1000 Mal ein- und ausstecken aushalten. Hersteller sagen in der Regel viel, was sie halten, ist wieder ein anderer Punkt, egal welcher Hersteller. Ich habe das erst seit kurzem im Testbetrieb. Nach einem oder zwei Jahren werde ich sehen, wie das wirklich mit den Kontakten ausschaut. Warum ich darauf etwas Angst habe, ist, wer mit Consumer-Platten Serial Data schon mal Probleme gehabt hat mit Kabeln, der weiß, dass sogar ein Kabel den Unterschied machen kann, wie schnell eine Platte geht und ob es beim Lesen Fehler gibt. Ich habe selber bei einem meiner Testserver das Problem gehabt, würde ich sagen, neue Hardware, aber eben mit Consumer-Komponenten, den originalen Serial Data Festplattenkabeln, andauernd Fehler im RAID gehabt, nicht gefunden. Alles ausprobiert, was man machen kann. Kurz bevor ich den Rechner aus dem Fenster hauen wollte, bin ich die Idee gekommen, ich könnte mal die Kabel tauschen von, die Serial Data Kabel tauschen. Hab die teuersten Kabel bestellt, die ich gefunden habe, hab diese eingebaut und siehe da, Monate und Jahre ist das selber dann wieder gelaufen. Warum? Weil einfach die Serial Data Kontakte von den meisten Kabeln ziemlich lose auf der Platte sitzen. Das merkt man auch, wenn man hingreift, man kann da mit dem Stecker herumwackeln. Das ist keine feste Verbindung, wie wir es zum Beispiel bei P-ATA haben. Oder bei SAS oder SCSI, wo wir eine Backplane haben. Optische Medien machen wir noch ganz kurz noch. Die Medien sind immer Gefahr. Man weiß nicht, ob die Daten drauf halten. Warum es gerne gemacht wird, es ist einfach, jeder kann es, CD-Brennen kann jeder und es geht auch schnell. Man kann es auch durchaus machen, also ich will nicht sagen, dass man nie Backups auf CD-Rollinge machen soll. Man sollte sich nur über die Risiken im Klaren sein. Backup-Konzepte kennen vermutlich eh die meisten, sonst kann man nachschauen. Nur ein Wort dazu, zu vollständig gegen inkrementell. Mache ich ein vollständiges Backup und die restlichen Tage ein inkrementelles Backup, werden meine Backup-Bänder nicht ausgenutzt. Das heißt, ich habe auf vier von den Bändern vielleicht nur 10% der Kapazität verbraucht. Wenn man auf die Idee kommen, die anderen Sicherungen auch draufzulegen, auf ein Band, 5 Sicherungen inkrementell auf einem Band, Band kaputt, 5 inkrementelle Sicherungen weg. Wie ihr wisst, bin ich paranoid, ich mache nur mehr vollständige Sicherungen, dann ist das Band ausgenutzt und ich habe dieses Problem, inkrementelle Backups zu restaurieren. Software Disk-to-Disk, TAR, das gute alte TAR. AirSync eignet sich sehr gut zum Spiegeln. Dervish basiert auf AirSync, kann auch inkrementell. Backup-Manager, das gleiche, mehr oder weniger. Für Tape, TAR, man glaubt es nicht, TAR war ja ursprünglich für Bandlaufwerke, geht noch immer. Alles klar. Danke für die Aufmerksamkeit und die Vorstellung.